Kapitel des ersten Samuel-Buches, wobei diese Aufteilung in 1 Samuel, 2 Samuel sehr spät ist. Es gibt keine wirkliche Trennung zwischen den beiden Büchern. Die waren ursprünglich wohl auch mal eins und man hat wohl einfach, um nicht ein dickes Buch zu haben, sie dann geteilt. Aber es ist ein gewisser Übergang oder ein gewisser Abschluss, ja, weil Kapitel 31 ja mit dem Tod Sauls endet. Es geht dann sofort weiter, damit dass David davon erfährt. Also es ist kein wirklicher Bruch da. Ja, was wir heute haben, sind eigentlich die beiden unterschiedlichen Schauplätze, in denen sich David und Saul befinden. Es geht wieder um einen Kampf gegen die Philister, der auch als ein sehr großer Kampf geschildert wird und der ziemlich weit nördlich verlegt wird, in die Jezreel-Ebene, die sich von westlich, südlich von Haifa, vom Karmelgebirge bis im Osten in das Tal von Bet-She'an zieht. Abgesehen davon wird in der Bibel nie berichtet, dass die Philister so weit nördlich gekommen sind. Und das ist bis auch für heute eine archäologische Streitfrage, ob das wirklich anzunehmen ist, dass man sie so weit nördlich verlegen kann. In jedem Fall wird es so biblisch geschildert und da zunächst die Situation Sauls, der sich also einem riesigen philistischen Heer gegenüber sieht und nicht weiß, wie er diese Schlacht überstehen soll und Gott antwortet ihm nicht mehr. Und dann geht er zu einer Beschwörerin des Off. Ich habe das mal nicht übersetzt, diesen Off. Es wird in deutschen Übersetzungen oft entweder von einer Totenbeschwörerin, was durchaus Sinn macht, gesprochen, manchmal auch von der Hexe von Endor, was eine etwas freiere Übersetzung ist. Jedenfalls geht es offensichtlich um eine Frau, die magische Fähigkeiten hat und etwas tut, was nach der Tora eigentlich verboten ist. Und da wird uns auch in einem Nebensatz gesagt, dass Saul offensichtlich für Gott geeifert hat und solche Leute vernichtet hat. Ich sehe gerade, Frau Fricke hat sich gemeldet, sie kann nichts hören. Geht es auch anderen so? Die anderen können mich
Ich
hören.
konnte eben auch nichts hören. Ich habe das, auch das Bild war angehalten. Ich habe daraufhin die Kamera ausgeschaltet und dann ging es wieder.
Okay,
Vermutlich
vielleicht
war
Frau.
die Datenleitung überlastet, ich weiß nicht.
Ja.
Da ist es ja. Da bin ich
Vielleicht
auch
Frau
schon.
Fricke das in den
Okay.
Chat schreiben, dass sie versuchen sollte, die Kamera auszuschalten. Ja, also da erfahren wir sozusagen in einem Nebensatz, dass offensichtlich Saul diese Leute aufgrund des Befehls der Tora verfolgt hat, aber diese Frau ist übrig geblieben und jetzt gerade deren Hilfe braucht er und muss sie auch erstmal überreden, denn, weil sie natürlich Angst hat, dass sie aufgedeckt wird. Dazu habe ich einen längeren Text ausgesucht, also mit dem Besuch Sauls bei der Beschwörerin werden wir uns noch ausführlich befassen. Danach schwenkt die Szene um in das Lager der Philister, wo der Philisterkönig Achish von Gat seiner Meinung nach logischerweise auch David mit in den Krieg genommen hat. Denn David ist ja schon lange tätig für ihn, Schlachten zu führen, wobei wir letztes Mal gesehen haben, das ist gar nicht so klar, gegen wen da David kämpft und wen er da tötet. Aber auf jeden Fall hat er sich das Vertrauen von Achish erlangt, aber nicht das Vertrauen der übrigen Philisterfürsten, die zu Achish sagen, wie kannst du diesen Mann mit in die Schlacht nehmen? Der wird das nur ausnutzen, zu seinem Volk überwechseln und wir werden ein riesiges Problem damit haben. Und daraufhin muss David das Schlachtfeld verlassen und er sagt sogar, wieso glaubt man mir nicht, ich habe doch Achish treu gedient. Wir können natürlich im Rahmen der Tendenz, die wir schon gesehen haben und die wir beim nächsten Mal noch viel mehr sehen werden, sagen, dass das auch wieder eine Technik ist, David weit von jeder Schuld am Untergang Sauls zu entfernen. Klar zu machen, er war überhaupt nicht irgendwo in der Nähe. Und David kehrt also nach Ziklag, also ganz weit im Süden, im Negev, zurück und muss da feststellen, dass inzwischen die Stadt überfallen worden ist und alle Bewohner, einschließlich seiner Frauen, Abigail und Achinoam, als Gefangene weggeführt worden sind, mit einem auch viel Besitz. Allerdings von denselben Leuten, von denen es vorher geheißen hatte, dass David sie verfolgt und getötet hat. Also das war nochmal ein erwähnenswerter Unterschied, dass hier nicht davon gesprochen wird, dass jemand getötet worden ist, sondern nur in Anführungsstrichen alle gefangen genommen worden sind. Und David verfolgt die Entführer mit seinen Leuten. Die Hälfte von ihnen lässt er unterwegs zurück, weil sie Angst haben. Mit den anderen gelingt es ihnen, alle frei zu bekommen. Und er verteilt dann die Beute sehr freigebig, also sowohl an den Teil seiner Leute, die auf dem halben Weg stehen geblieben ist und sagt, wir machen keinen Unterschied zwischen den Kämpfern und schickt dann noch Beute an alle möglichen Orte in Judäa, was sicher auch schon mal eine Vorbereitung dafür ist, später als König anerkannt zu werden, wenn er hier freigebig Dinge im ganzen Land verschickt. Und dann geht es wieder rüber zu dem Schlachtfeld der Philister, wo ihm beschrieben wird, dass die Israeliten eine große Niederlage erleiden und Saul mit dreien seiner Söhne stirbt. Das heißt, dass Saul schon verwundet ist und sein Waffenträger bittet, ihn zu töten, damit er nicht von den Philistern misshandelt wird. Und sein Waffenträger sich fürchtet, das zu tun, weil er eben auch den Gesalbten Gottes nicht angreifen will und sich dann Saul in sein eigenes Schwert stürzt. Und als Nachtrag wird dann noch berichtet, dass die Philister die Leichen Sauls und seiner Söhne schänden, ihnen die Köpfe abschlagen. Die Köpfe werden in das Heiligtum der Philister in Aschdod gebracht und die Körper werden an der Mauer von Bethshean zur Abschreckung aufgehängt. Und da heißt es dann, dass die Einwohner von Jabesh Gilead, das auf der anderen Seite des Jordan vermutlich gelegen hat, kommen und die Leichen abnehmen, bei sich begraben und auch Trauer halten um Saul. Und in gewisser Weise schließt sich damit der Kreis, denn Jabesh Gilead war ja die Stadt, für die Saul gekämpft hat, was ihm eigentlich auch einer der Gründe war, dass er das Königtum bekommen hat, als der Ammoniterkönig Jabesh Gilead erobern wollte und den Einwohnern eigentlich nur ermöglicht hat, sich zu ergeben, wenn jedem ein Auge ausgestochen wird. Das war ja die Gelegenheit, bei der Saul energisch in den Kampf gezogen ist, um die Leute von Jabesh Gilead zu retten. Ich könnte sagen, dass sie ihm jetzt im Grunde genommen seine Hilfe vergelten, dadurch, dass sie ihn und seine Söhne noch in Ehren begraben. Ja, das ist die Geschichte, die wir heute haben. Ich fand eigentlich spannender und auch menschlich nahegehender die beiden Kapitel, die mit Saul zu tun haben. Und habe von daher dazu zwei Texte ausgesucht und auch eben was mit David geschieht und wie er eben versucht oder wie der Erzähler versucht, ihn reinzuwaschen von jeder Verantwortung für den Untergang Sauls. Das können wir auch beim nächsten Mal sehen. Also zunächst mal zu Kapitel 28, Sauls Besuch bei der Beschwörerin des Off. Da habe ich zunächst mal einen Text von Radak genommen, damit wir uns überhaupt klar machen können, was dieser Off ist oder was die Rabbinen gedacht haben, was es ist. Das ist eine der Zaubereien, die verboten ist nach der Tora, aber es wird eben in der Tora selber nicht genau erklärt, was es ist. Und es scheint, dass die Rabbinen auch schon nicht mehr gewusst haben, was es war und halt versucht haben, es zu erklären in ihren langen Erklärungen, welche unterschiedlichen Arten eben von verbotenem Götzendienst, verbotener Magie es gibt. Und das führt Radak hier eigentlich eben passend zu unserem Text, führt er da die wesentlichen Texte an. Also er schreibt: Und ich möchte die Angelegenheit des Off entsprechend dessen, was sich in der Schrift findet, erläutern. Unsere Lehrer seligen Angedenkens sagten, ein Beschwörer des Off, wer zwischen den Gelenken und den Achselhöhlen spricht. Und der Jidoni, der wird immer zusammen, direkt vor oder nach dem Off genannt in der Tora, wer den Knochen eines Tieres, dessen Name bekannt ist, in seinen Mund legt und künftige Dinge sagt. So wird es im babylonischen Talmud Sanhedrin definiert. Und denn der Traktat Sanhedrin befasst sich ja auch mit der Todesstrafe, mit den Delikten, auf die die Todesstrafe steht. Und von daher werden eben verbotene Arten von Götzendienst und Magie da sehr ausführlich behandelt. Und die Bedeutung von zwischen den Gelenken, wie eine leise Stimme zwischen den Gelenken seiner Glieder und unter seiner Achselhöhle hören lässt, durch Dinge, die er tut, die er gegen seine Arme schlägt. Und manche sagen, auch wer einem Dämon Weihrauch räuchert, und es ist der Dämon, der antwortet und spricht. Weiter sagten sie, ein Beschwörer des Off, sowohl wer ihn durch das Erinnern heraufholt, als auch wer den Schädel befragt. Und die Bedeutung von, wer ihn durch das Erinnern heraufholt, dass er sich vorstellt, dass er den Toten heraufholt. Und er spricht und lässt eine Stimme unter der Erde über der Öffnung des Grabes hören, so wie Saul die Stimme Samuels hörte. Und die Stimme ist sehr leise, wie geschrieben steht, und deine Stimme wird sein wie der Off aus der Erde. Wer mit Hilfe des Schädels befragt wird, wird ebenfalls Off genannt. Und die Bedeutung ist, dass er einen Schädel aus Onyx oder aus reinem Glas bei sich hat und er Dinge tut, bis es so scheint, dass eine leise Stimme herauskommt und es ihm scheint, dass er mit derselben Stimme fragt und antwortet. So erklärten es die Geonim, also in der Zeit nach dem Abschluss des Talmud. Und wir sahen einen Streit zwischen den Geonim in dieser Angelegenheit. Alle waren sich einig, dass das Beschwören des Off Windhauch und Wirrsal, täuschende Worte und Witz ist. Aber einige von ihnen sagen, dass Samuel nicht mit Saul gesprochen hat. Und Gott bewahre, Samuel stieg nicht aus seinem Grab herauf und sprach nicht, sondern die Frau machte alles auf betrügerische Weise. Denn sie erkannte sofort, dass es Saul war. Aber um ihm zu zeigen, dass sie ihn durch Weisheit erkannte und es herausfand, sagte sie, warum hast du mich betrogen? Du bist doch Saul. Und es ist die Art einer Beschwörerin des Off, einen Menschen herzubringen, der aus seinem Versteck mit leiser Stimme spricht. Und als Saul kam, um sie zu bitten, und sie sah, dass er geängstigt war und wusste, dass er morgen in den Krieg ziehen wird, und ganz Israel in großer Angst war und wusste, was Saul getan hatte, dass er die Priester des Ewigen getötet hatte, legte sie dem Sprechenden die Worte, die im Abschnitt gesagt werden, in den Mund. Und wenn es heißt, und Samuel sagte zu Saul, entsprechend der Gedanken Sauls, denn er dachte, dass es Samuel war, der zu ihm sprach. Und wenn es heißt, morgen werden du und deine Söhne mit mir sein, als Vermutung wird es gesagt. Dies ist die Erklärung des Gaon Rabbeinu Shmuel ben Chofni. Und er sagte, obwohl die Bedeutung der Worte unserer weisen seligen Angedenkens im Talmud ist, dass die Frau wirklich Samuel belebt hat, so werden ihre Worte doch nicht akzeptiert, wo sie dem Verstand widersprechen. Aber die Geonim Rabbeinu Saatja und Rabbeinu Hai seligen Angedenkens sagten, tatsächlich ist es weit hergeholt, dass die Frau die Zukunft wisse und auch, dass sie den Toten mit der Weisheit des Off belebe. Sondern der Schöpfer, gepriesen sei er, hat Samuel belebt, damit er Saul erzähle, was ihm künftig geschehen wird. Und die Frau wusste nichts von all dem, und daher erschrak sie, wie es heißt, und sie schrie mit lauter Stimme. Und dass die Frau sagte, wen soll ich dir heraufholen, war ein Witz, und sie hatte die Absicht, so zu tun wie immer. Dies sind ihre Worte, und man muss sich über diese Worte der Geonim wundern. Wenn der Heilige, gepriesen sei er, Samuel belebte, damit er Saul erzähle, was ihm künftig geschehen wird, warum sagte er es ihm nicht durch Träume oder durch die Urim oder durch Propheten, sondern durch die Beschwörerin des Off? Ja, soweit der Versuch von Radak zu verstehen, was es mit dem Off auf sich hat. Sind da Nachfragen, Anmerkungen? Call.
Ja, ich habe es gelesen, ich habe noch andere Dinge darüber nachgelesen und trotzdem verstehe ich es nicht oder liegt es nur an mir, dass ich es nicht verstehe? Es endet auch mit einem Fragezeichen. Also.
Ja, Radak bietet keine wirkliche Lösung an.
Oh doch, nee, dann habe ich es doch gut verstanden. Mir liegt es an Deutsch, was ich nicht verstehe. Aber gut.
Nein, nein. Er bringt sozusagen wie üblich das, was die Tradition bringt, aber in seiner Einschätzung ist er mit keiner der Lösungen glücklich. Was man vielleicht noch hinzufügen kann, also wenn er hier die Meinung der Geonim bringt, die sind alle grundsätzlich der Meinung, dass der Off ein Betrug ist, dass es nicht wirklich ist, möglich ist, damit was zu machen. Es gibt durchaus andere Ausleger, wie Rambantsch zum Beispiel, vielleicht nicht zufällig, weil er sich auch viel mit Mystik befasst hat, die durchaus der Meinung sind, dass so etwas möglich ist. Es ist verboten von Gott, das zu machen, aber das heißt nicht, dass es nicht geht. Das ist eine anderer Versuch, damit umzugehen.
Ja, das habe ich auch gedacht, weil wir jetzt fragen wir uns das auch manchmal. Was ist das denn gewesen? Ist das so etwas wie hier, was oft genannt wird, oder ist es wahr, was da passiert ist? Also, mal gut.
Ja, also auch in der rabbinischen Tradition ist die Antwort nicht eindeutig und es gibt Leute, die schon überhaupt denken, also dass das sozusagen eine Beleidigung Gottes ist, wenn man meint, dass solche Dinge irgendeine Kraft haben können und andere sagen eben, doch, da ist eine Kraft da, aber sie ist eben von Gott nicht anerkannt und deswegen darf man sie nicht benutzen.
Okay.
Herr Dankowski.
Ja, ich fand das bemerkenswert. Natürlich gibt es wahrscheinlich quer durch die Religionsgeschichte eine Fülle nekromantischer Praktiken. Warum soll es die nicht auch im alten Israel gegeben haben? Ich finde es bemerkenswert, dass sich die Ausleger von Anfang an schwer tun mit dem Verständnis dieses Textes, während sowohl der ursprüngliche Verfasser oder Erzähler, wie auch der Redaktor, der das dann in dieses große deuteronomistische Geschichtswerk eingefügt hat, ganz offenbar keine Schwierigkeiten damit hatte, dass das geht, aber dass Gott es verboten hat. Ich fand das darum bemerkenswert, weil es immer, zumindest ist es unter christlichen Theologen immer so ein Problem, wann, zu welcher Zeit hat man sich im alten Israel eigentlich wie die Fortexistenz der Toten nach dem Tod vorgestellt? Das ist ja eine spannende Frage. Und auf der einen Seite, man muss sagen, die sind nicht einfach weg, aber sie sind in einem, soll man sagen, minderen Seinszustand. Wer wird dich bei den Toten loben? Ja, die Toten sind von Gott getrennt. Und das wirft natürlich jetzt die Frage auf, wie man sich diese Beschwörung, diese nekromantische Praktik denn nun vorstellen soll. Ist quasi Samuel auf Abruf in irgendeiner Unterwelt und kommt durch die Beschwörerworte empor, oder muss er gewissermaßen erst, sei es von der Beschwörerin, sei es von Gott selbst, wiederbelebt werden? Also ich fand das sehr spannend, dass das doch sehr, sehr schillernd und sehr vielfältig ist und wenig eindeutig. Ja.
Ja, weil auch keiner von uns genau weiß, wie sowas geht, natürlich. Und Samuel sagt ja auch zu Saul: Warum hast du mich erregt? Also, es klingt so, als wenn er da in einer Form der Ruhe oder vielleicht sogar eines todesähnlichen Schlafes ist und da er jetzt rausgeholt wurde. Also, man kann sicherlich nicht das, was spätere rabbinische und christliche Tradition unter der künftigen Welt, unter Auferstehung der Toten versteht, dass es in dem Zustand befindet sich Samuel sicher nicht, sondern das scheint etwas zu sein, wo man eigentlich eher gar nichts tun kann, wo man eben vielleicht so rausgeholt werden kann, aber und da haben die Rabbinen natürlich schon eine andere Vorstellung, weil für die schon selbstverständlich ist, dass es ja eine Auferstehung der Toten gibt. Und ich glaube, das haben sie, glaube ich, auch nicht immer selber gemerkt, wie weit sie eben ihre Vorstellungen auch rücktransportiert haben in die Bibel und auch genau damit, dass sie eben ein Problem damit haben, dass es offensichtlich mal eine Zeit gegeben hat, wo sowas ziemlich normal war, dass man solche Beschwörungen durchgeführt hat. Und da ist ja auch wieder die Frage, dass wir eben viele solcher Dinge in den Büchern Samuel und Könige hören, die es eigentlich nach der Tora gar nicht geben würde. Und wo dann eben auch in der heutigen Forschung der Gedanke kommt zu sagen, vermutlich sind viele Gesetze der Tora viel später und in der Zeit war man sich noch gar nicht bewusst, dass man etwas tut, was nicht erlaubt ist. Und eben auch wenn so mit einem Nebensatz gesagt wird, Saul hat die Beschwörer des Off verfolgt, kann das natürlich auch eine spätere Zufügung gewesen sein, um das Ganze zu erklären. Herr Müller.
Also ich habe jetzt hier mal vier oder fünf von diesen Beschwörungen aufgeschrieben, also markiert, die hier als verboten und als, ja, als verboten gelten. Aber wir haben auch hier im letzten Satz steht jetzt aber drin, warum sagt er es nicht durch Träume oder durch die Urim? Das heißt also, meine Frage ist einmal, steht hier nur die Urim, das heißt also Mehrzahl, gibt es auch ein Singular von Urim? Zweitens, haben wir grundsätzlich in diesem Orakel haben wir immer die Bezeichnung Urim und Thummim. Das heißt also, es sind ja an für sich die gleichen Beschwörungen. Was ist der Unterschied zwischen diesen
Ja.
vier und fünf und diesem Urim Thummim? Und natürlich wieder der Unterschied zwischen Urim und Thummim.
Ja, ich denke, da kommen wir genau auf diesen Punkt, was sozusagen legitim ist und was nicht. Also Urim gibt es immer nur im Plural und normalerweise tauchen sie auch mit den Tumim, die auch im Plural sind, gemeinsam auf. Radak hat aus irgendwelchen Gründen hier nur Urim geschrieben. Eigentlich würde man normalerweise tauchen die als Paar auf. Und das ist eben, oh, das ist zwar keine Totenbeschwörung, aber eben, das hat man auch bei David schon gesehen, es ist sowohl eine Art Loswerfen oder Gott Fragen stellen, auf die man auch möglicherweise nur mit Ja oder Nein antworten kann. Das ist auch in einer gewissen Weise vielleicht eine Magie und vielleicht ist die Antwort einfach, Gott hat sich entschlossen, diese zu sanktionieren als legitime Art, jedenfalls in gewissen Grenzen, sie zu benutzen und der Off ist eben verboten. So wie die Tora ja manchmal sagt, gerade bei den besonders merkwürdig klingenden Gesetzen, wir wissen nicht, warum sie Gott verboten hat, er hat so verboten und so angeordnet und so ist es. Vielleicht kommen wir auch hier an die Grenze. Aber man sieht auch selbst bei den Urim und Thummim, also einerseits gehören die zu der Ausrüstung des hohen Priesters, aber in der Geschichte von David merkt man schon, dass man auch mit denen nicht alles machen darf, sozusagen. Und auch da wahrscheinlich besser ist, sich dessen zu enthalten. Cor, war noch eine neue Frage, oder?
Und die Jit und die Uni, wissen wir da was drüber?
Die
Die
was?
Jit Uni?
Auch nicht mehr als, also in der Bibel steht nur das Wort und wird nicht erklärt. Und Radak bringt eben hier die Erklärung, die man im Talmud findet. Ich meine, da ist vermutlich das Verb Yada, Wissen drin.
Ja, ich habe auch
Sozusagen
gelesen
eine
irgendwo.
Technik, die es ermöglicht, ein Wissen zu erreichen.
Ja, wird auch irgendwo wird es auch übersetzt mit die Wissenden.
Das ist dann eben die
Naja.
Freiheit oder der Versuch eines Übersetzers, ein deutsches Wort dafür zu finden ist. Aber das heißt nicht, dass man wirklich weiß, was es ist. Cor?
Ja, ich wollte noch eben diesen Eindruck von mir sagen, von was Samuel sagt. Durch die Frau. Es ist eine, ja, bei mir kommt es ein bisschen in die Übersetzung, ist das natürlich auch irritierend über, als ob, also die Verhältnis zwischen Saul und Samuel war schon nicht gut. Und das kommt hier auch selbst hier raus, oder habe ich
Ja.
das jetzt falsch gesehen?
Ja, das sehen wir auch gleich noch im folgenden Text. Natürlich, wie wir auch sehen werden, also Saul wendet sich an Samuel, weil alle anderen ihn verlassen haben. Das ist das Einzige, was noch bleibt. Aber auch Samuel hat ihm keine gute Botschaft zu bringen letztlich. Herr Müller nochmal.
Ja, ich wollte nur noch sagen, es gibt eine Parascha, da wird das ein bisschen näher erklärt. Das heißt also insoweit, als Saul sieht den Samuel nicht, aber hört seine Stimme Und die Frau hört die Stimme nicht, aber sieht den Samuel.
Ja, das ist eine der rabbinischen Auslegungen, um auch hier die einzelnen, die Verse genau zu analysieren, um so ein bisschen mehr zu begreifen, was das ist.
Ja, genau.
Ja, dann wollen wir uns ein bisschen noch weiter damit befassen, was diese Szene überhaupt für Saul bedeutet. Nach dem Text von Amnon Barsak, den wir ja schon ein paar Mal in seinem Kommentar zum 1. Samuel-Buch uns angesehen haben. Kapitel 28 beschreibt die letzte Phase im Niedergang König Sauls, vor seinem Auszug in die letzte Schlacht. Im Kapitel herrscht eine düstere Atmosphäre und es enthält ein Drama, das die Fantasie weiterer Dichter und Schriftsteller angeregt hat. Zu Beginn der Erzählung, in Vers 3, wird eine Präsentation gegeben, die zwei für das Verständnis der Ereignisse im Kapitel wichtige Tatsachen erwähnt. Und Samuel war gestorben, ganz Israel hielt über ihn die Totenklage und man begrub ihn in Ramah und in seiner Stadt und Saul hatte die Ovot und die Jedonim aus dem Land entfernt. Diese beiden Tatsachen sind einfach wichtig, um zu verstehen, warum Saul Samuel durch den Off heraufholen musste und warum die Beschwörerin des Off vor Saul Angst hatte. Aber es scheint, dass diese Präsentation eine weitere Aufgabe erfüllt, die Gestalt des Propheten den Ovot und Jedonim gegenüberzustellen. Das Entfernen der Ovot durch Saul erscheint als eine positive Tat. Aber die Tatsache, dass sie gerade hier erzählt wird, im Gegensatz zum Tod Samuels, der bereits in 1 Samuel 25,1 erwähnt wurde, in dem Kapitel, in dem Saul selber zu der Beschwörerin des Off geht, spricht nicht für ihn. Mehr noch, die Tora verbindet bekanntermaßen das Verbot der Ovot und Jedonim mit der Pflicht, auf die Stimme des Propheten zu hören, wie es eben in Deuteronomium 18 heißt: Wenn du in das Land kommst, das der Ewige dein Gott dir gibt, dann lerne nicht zu tun wie die Gräuel jener Völker. Es soll sich bei dir niemand finden, der seinen Sohn und seine Tochter durch das Feuer führt, Zauberei vollführt, aus den Wolken wahrsagt, die Zukunft voraussagt und Hexerei treibt, Bannungen vornimmt, Off und Jedonie befragt und bei den Toten nachforscht. Dir hat der Ewige dein Gott dies nicht gegeben. Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern wie mich, wird dir der Ewige dein Gott aufstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Es ist also möglich, dass die Verbindung des Todes Samuels mit dem Entfernen der Ovot und Jedonim daran erinnern und hervorheben will, dass Saul sich gleichzeitig mit dem Entfernen der verbotenen Zaubermittel weigerte, auf die Stimme des Propheten zu hören. Saul hat vom Befehl der Tora nur Weiche vom Bösen erfüllt, und auch dies hat er in der vorliegenden Erzählung nicht eingehalten, aber nicht tue das Gute, nach dem Vers in Psalm 34, 15. Er hat die Befehle Samuels nicht vollständig erfüllt, wie wir in Kapitel 13 und 15 gesehen haben, und auch versucht, die Erfüllung von dessen Prophezeiung, dass David an seiner Stelle König sein wird, zu verhindern. Sehen wir uns jetzt den Hintergrund zu Sauls Bitte an die Beschwörerin des Off an. Und die Philister sammelten sich, kamen und lagerten in Shunem. Und Saul sammelte ganz Israel, und sie lagerten in Gilboa. Und Saul sah das Lager der Philister, und er fürchtete sich, und sein Herz war sehr erschreckt. Der Kampf gegen die Philister erweckte bei Saul wieder große Not. Wir erinnern uns, dass Saul in Kapitel 13 den Befehl Samuels nicht einhielt und das Brandopfer wegen des Drucks von Seiten der Philister vorzeitig darbrachte und danach nichts tat, bis Jonathan handelte. Im zweiten Kampf gegen die Philister wird vom Volk Israel im Allgemeinen, vom Saul im Besonderen gesagt, und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und hatten Angst und fürchteten sich sehr. Jetzt kommt es zu einem weiteren Niedergang. Und er fürchtete sich und sein Herz war sehr erschreckt. Hier bezieht sich die Schrift auf Saul selbst in einer besonders außergewöhnlichen und scharfen Beschreibung. Saul reagiert auf die Situation scheinbar richtig und Saul befragte den Ewigen. Aber der Ewige antwortete ihm nicht, auch nicht in Träumen, auch nicht in den Urim und auch nicht in den Propheten. Die Bibel erläutert nicht, warum der Ewige ihm nicht antwortete. Rashi schreibt, dass die ausbleibende Antwort in den Urim eine Vergeltung Maß für die Vernichtung von Nof war. Auch nicht in den Urim, weil er Nof, die Priesterstadt, die Priester sind ja die Verwalter der Urim, getötet hatte, erhielt er keine Antwort. Man kann dies auf die Worte Sauls an Samuel zurückführen, in denen er die Urim nicht erwähnt und nur sagt, und er hat mir nicht mehr geantwortet, auch nicht durch seine Propheten, auch nicht in Träumen. Und dort erläutert Rashi, aber in den Urim und Thummim sagte er nicht zu ihm, obwohl er sie befragt hatte, wie oben gesagt wurde, denn er empfand Scham ihm gegenüber darüber, dass er Nof, die Priesterstadt, getötet hatte. Dennoch erscheint die Ausweitung der Strafe auch auf die Träume und die Propheten etwas gezwungen. Und daher scheint es, dass eine andere Erklärung für das Ignorieren Sauls von Seiten des Ewigen gefunden werden muss. Es ergibt sich, dass dieses Ignorieren die Folge einer Reihe religiöser und ethischer Fehlschläge Sauls auf seinem ganzen Weg ist. Fehlschläge, in deren Folge der Geist des Ewigen von ihm wich und zu einem bösen Geist wurde. Vor allem gibt es hier möglicherweise ein Verhalten Maß gegen Maß hinsichtlich der Einstellung zum Befragen des Ewigen, das Saul in seinen vorigen Kriegen gegen die Philister gezeigt hat. Das heißt die Untätigkeit und dabei das Absehen von der Befragung des Ephod. Und Saul sagte zum Priester, lass es sein, das Nichtbefragen des Ewigen. Da Saul den Ewigen nicht befragte, als er es hätte tun müssen, erhielt er kein Wort des Ewigen, als er darum bat. So ergibt sich, dass ihm gerade in seinem Wunsch, das Wort des Ewigen zu hören, klar wird, dass es zu spät ist. Das ganze Kapitel dreht sich um diesen Punkt. In Kapitel 14 zog Saul die richtige Folgerung daraus, dass der Ewige nicht auf seine Bitte antwortete. Tretet herbei, alle Enden des Volkes, und so werdet ihr wissen und sehen, worin heute die Sünde lag. Denn so wahr der Ewige, der Israel rettet, lebt, wenn sie bei meinem Sohn Jonathan liegt, sterben, ja sterben wird er. Aus Vers 39 ergibt sich, dass Saul bereits den Verdacht hatte, dass Jonathan der Schuldige ist, aber angemessen reagierte, das Herfallen über seinen Sohn bremste und sich daran machte, festzustellen, was der Grund für das Schweigen des Ewigen ist. In unserem Kapitel dagegen bringt das Ignorieren von Seiten des Ewigen Saul zu dem letzten Irrtum in seinem Leben, dem Weg zur Beschwörerin des Off. Jetzt, zusätzlich zu Sauls Übertreten des Verbots, sich an sie zu wenden, ragt die Schwere seines Tuns heraus. Das Gespräch zwischen ihm und der Beschwörerin des Off denkt seine Falschheit in ihrer vollen Schärfe auf. Während die Beschwörerin des Off von Angst und Furcht vor dem großen Feind der Zauberer ergriffen ist, bittet er selbst sie um Hilfe. Nachdem sie sich weigert, die Bitte des Fremden, der sich ihrer Zauberkünste bedienen möchte, zu erfüllen, versucht Saul, sie zu überzeugen, dass ihr nichts Böses geschehen wird und beschwört dies mit dem Namen des Ewigen. Zu diesem Tun sagen unsere Weisen seligen Angedenkens, Rabbi Shimon ben Levi sagte, wem glich Saul in diesem Moment? Einer Frau, die bei ihrem Geliebten ist und bei dem Leben ihres Mannes schwört. So befragte Saul den Off und den Jidoni und schwur beim Ewigen. So wahr der Ewige lebt, wird ja in dieser Sache nichts Böses geschehen. Sauls Schwur beim Namen des Ewigen unter diesen Umständen erscheint in der Tat als merkwürdig. Aber man muss betonen, dass es hier keinen direkten Widerspruch gibt. Denn das Aufdecken der Zukunft mit Mitteln, wie wir sie hier vor uns haben, galt nicht als Götzendienst. Der Befehl zu ihrer Entfernung beruhte wahrscheinlich auf dem Gehen auf den Wegen des Amoriters, also das Nachahmen von Praktiken der Amoriter. Ein innerer Widerspruch besteht im Tun Sauls selbst. Wenn er glaubte, dass die Frau die Fähigkeit hatte, Verborgenes zu wissen, Wie konnte er denken, dass er sie betrügen und seine Identität vor ihr verbergen kann? Saul wird hier also als jemand dargestellt, dessen Abwägen durch Druck und Übereilung beeinträchtigt ist. Jetzt kommt es zu der letzten Begegnung zwischen Samuel und Saul, die der König herbeiführen wollte. Und siehe, als die Begegnung gelingt, wendet sich der Prophet mit Worten der Zurechtweisung an Saul. Und Samuel sagte: Warum hast du mich erregt, mich hinaufzuholen? Saul antwortet mit einer Entschuldigung und beschreibt seine Situation. Und Saul sagte: Ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister kämpfen gegen mich. Gott ist von mir gewichen und hat mir nicht mehr geantwortet, auch nicht durch die Propheten und durch Träume. Und ich habe dich angerufen, dass du mir mitteilst, was ich tun soll. Mit diesen Worten bringt Saul zum Ausdruck, dass Samuel, lebend oder tot, der Einzige ist, der ihm vielleicht helfen kann. Er begreift, dass der Ewige von ihm gewichen ist und er keine Möglichkeit hat, noch ein Wort des Ewigen zu erhalten. Hinter seiner Bitte an Samuel steht also die Annahme, dass sich Samuel und der Heilige, gepriesen sei er, voneinander trennen lassen. Seiner Meinung nach bedeutet der vollständige Bruch zwischen ihm und dem Ewigen nicht notwendigerweise einen Bruch zwischen ihm und Samuel. In Sauls Sicht trägt Samuel persönliche Verantwortung für seine Ernennung zum König. Und daher ist es gerechtfertigt, sich auf diese Weise an ihn zu wenden. Besonders ist auf die Worte Sauls an Samuel zu achten. Und ich habe dich angerufen, dass du mir mitteilst, was ich tun soll. Eine Formulierung, die zweifellos auf die Worte Samuels an Saul bei ihrer ersten Begegnung anspielt. Warte 7 Tage, bis ich zu dir komme und dir mitteile, was du tun sollst. An wen hätte sich Saul sonst noch in seiner Bedrängnis wenden können? Diese Gefühle Sauls hat Saul Tschernichowski in seinem bekannten Gedicht In Endor gut zum Ausdruck gebracht. Eben Saul Tschernichowski, einer der wichtigen modernen hebräischen Dichter, der ja auch ein Namensvetter Sauls ist. Warum von hinter der Herde hast du mich genommen, zum Nagid über dein Volk mich heute zu setzen? Aufgebraucht habe ich meine ganze Kraft in den Stürmen des Krieges. Und mein Glück zu Hause war bereits geworden zur Öde. Das Volk von Peleshet, die Philister, umgab mich, Schrecken des Todes. Der böse Geist trieb mich in Verzweiflung bis zum Tod. Mann Gottes, was wird Gott mir antworten? Denn er ist von mir gewichen, was soll ich tun? Antworte mir. Warum, zum König über dein Volk hast du mich gesalbt? Warum von hinter der Herde hast du mich genommen? Aber Saul irrte sich, wie gewöhnlich. Man kann den Ewigen und Samuel nicht auseinanderbringen. Nicht Samuel hat Saul erwählt, sondern der Heilige, gepriesen sei er. Und wenn der Ewige von Saul gewichen ist, muss Saul die sich daraus ergebenden Folgerungen ziehen, ohne Samuel in seiner Ruhe zu erregen. Und Samuel sagte: Und warum fragst du mich? Ist doch der Ewige von dir gewichen und wurde zu deinem Bedränger. Es ist darauf zu achten, dass dies das 4. Mal im Kapitel ist, dass Saul eine Frage gestellt wird, die mit dem Wort Warum beginnt. Und warum fällst du über mein Leben her, mich zu töten? Warum hast du mich betrogen? Du bist doch Saul. Warum hast du mich erregt, mich hinaufzuholen? Und warum fragst du mich? Ist doch der Ewige von dir gewichen und wurde zu deinem Bedränger. In den Jahren seiner Herrschaft wurde die Frage warum Saul wieder und wieder entgegengeschleudert. Mehr als jedem anderen Menschen in der Bibel, abgesehen von Mose. Und warum hast du nicht auf die Stimme des Ewigen gehört, bist auf die Beute gestürzt und hast das Böse in den Augen des Ewigen getan? Und warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, David grundlos zu töten? Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sagte zu ihm: Warum soll er getötet werden? Was hat er getan? Und David sagte zu Saul: Warum hörst du die Worte der Leute, die sagen: Siehe, David will dir Böses antun? Und er sagte: Warum dies, dass mein Herr seinen Knecht verfolgt? Denn was habe ich getan? Und was für Böses ist in meiner Hand? Es wird deutlich, dass nicht nur Samuel und David, Jonathan und die Beschwörerin des Off diese Frage an Saul stellen. Die Bibel selbst ruft Saul gegenüber aus. Warum? Die 9 Male, die dieses Wort Saul entgegengeschleudert wird, bringen die fortdauernde Verzweiflung über das Handeln des über das ganze Volk hoch hinausragenden Jünglings zum Ausdruck, der die Herausforderungen, die sich ihm stellten, nicht bestanden hat und sich zu einer Reihe unverantwortlicher Handlungen, gelinde gesagt, hinreißen ließ. Hättest du nicht anders handeln können? Weshalb ist es dir nicht gelungen, das Potenzial, das in dir war, zu verwirklichen? Weshalb hast du so große Fehler begangen? Warum? Saul, der vielleicht ein anderes Ergebnis erhofft hatte, hört jetzt also eindringlich die bittere Botschaft über sein Schicksal. In jedem Fall sprechen der bloße Wunsch Sauls, Gott zu befragen, und seine Bitte, Worte Samuels zu hören, für ihn. Daher wird ihm in seiner letzten Prüfung die Möglichkeit gegeben, zwischen 2 Alternativen zu wählen. Zu versuchen, der Prophezeiung zu entgehen, wie er versucht hat, der Prophezeiung über die Übertragung des Königtums an David zu entgehen und auf irgendeine Weise vom Schlachtfeld zu fliehen. Oder die Prophezeiung mutig anzunehmen und mit Israel in einen Krieg zu ziehen, der sich nicht verhindern lässt, trotz des sicheren Wissens, dass er in diesem Krieg den Tod finden wird. Zunächst wählt Saul die erste Möglichkeit. Und Saul beeilte sich, fiel der Länge nach auf den Boden und fürchtete sich sehr vor den Worten Samuels. Auch war keine Kraft in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht kein Brot gegessen. Das Hören der harten Prophezeiung Samuels zusammen mit der fortgesetzten Enthaltung von Nahrung aufgrund einer schweren seelischen Notlage brachte Saul zum völligen Fall. Der Mann, der das ganze Volk um Haupteslänge überragte, fällt der ganzen Länge nach hin, ganz und gar hilflos. Hier kommt ihm überraschend die Beschwörerin des Off zu Hilfe. Die Worte der Frau sind klug angeordnet. Gegenüber »Deine Magd hat auf deine Stimme gehört«, bittet sie Saul, »höre doch auch du auf die Stimme deiner Magd«. Und gegenüber »Ich habe mein Leben in die Waagschale gelegt«, wendet sie sich an ihn mit den Worten, »und ich lege ein Stück Brot vor dich hin und iss«. Saul versucht abzulehnen, aber seine Knechte und die Frau drängen weiter auf ihn ein, bis sie ihr Ziel erreichen. Schließlich und endlich steht Saul tatsächlich vom Boden auf und beendet seine Rolle nicht mit einem völligen Fall. Die Ähnlichkeit zwischen dem Handeln der Beschwörerin des Off hier und dem Handeln unseres Vaters Abraham zu Beginn des Wochenabschnitts Vaera ist kaum zu übersehen. Wir haben den Vergleich zwischen 1 Samuel 28 und Genesis 18, die Gastfreundschaft Abrahams. Also hier in unserem Text, und jetzt höre doch auch du auf die Stimme deiner Magd, und Abraham, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, geh doch bitte nicht an deinem Knecht vorbei. Die Beschwörerin, und ich lege ein Stück Brot vor dich hin und iss, und du wirst die Kraft haben, des Weges zu gehen. Abraham, und ich nehme ein Stück Brot und speiset, und danach geht weiter. Die Frau, und die Frau hatte ein gemästetes Kalb, beeilte sich, es zu schlachten. Demgegenüber, und Abraham beeilte sich, zu den Rindern lief Abraham, nahm ein weiches und gutes Rind, gab es dem Knaben und er beeilte sich, es zuzubereiten. Und die Frau, sie nahm Mehl und knetete, und Abraham zu Sarah, beeil dich, 3 Seher feines Mehl, knete und mache Kuchen. Und dann zum Schluss, und sie standen auf und gingen in jeder Nacht, und bei Abraham, und die Männer standen von dort auf und gingen nach Sodom. Was bedeutet diese überraschende Parallele? Saul hat zwar die Ovot und die Hedonim vernichtet, sich aber in den ganzen Jahren seines Königtums und besonders in diesem Kapitel falsch verhalten. Die Beschwörerin des Off hingegen, die Saul zur Vernichtung bestimmt hatte, zeigt sich als eine gütige Frau, die sich wie unser Vater Abraham verhält. Damit werden natürlich nicht die Beschwörungen des Off gerechtfertigt, Aber dennoch zeichnet sich hier ein komplexeres Bild der handelnden Personen ab. Vor allem gibt es hier eine Unterscheidung zwischen dem Beruf oder der beruflichen Identität des Menschen, Zauberei in diesem Fall, und zwischen seiner Persönlichkeit, die sein Handeln diktiert. Und nach letzterem ist er zu beurteilen. Diese Frau zum Beispiel, die wegen ihrer Tätigkeit zum Tode verurteilt ist, zeigte Seelengröße in der Güte, die sie gerade dem erwies, der sie zum Tode verurteilt hatte. Diese Parallele erhält die Einstellung der Bibel zu den Handlungen der Beschwörerin des Off, die Saul stärken sollen. Saul wird hier aufgerufen, sich nicht von der Verzweiflung lähmen und vom Handeln abhalten zu lassen, sondern sich zu überwinden und mit Herzensstärke in die letzte Schlacht zu ziehen. Es scheint, dass unsere weisen seligen Angedenkens dies gemeint haben, als sie die Worte Samuels "Und morgen werden du und deine Söhne mit mir sein" auslegten, mit mir in meinem Anteil. Hieraus lernten sie, dass Samuel Saul letztlich dazu aufruft, in den Kampf mit den Philistern auszuziehen und ihn darauf hinweist, dass, wenn er diese Prüfung besteht und seine Strafe mit Heldenmut annimmt, ihm die Gunst zuteil wird, in der kommenden Welt im Anteil des Propheten zu sein. Daher scheint mir, dass das Ende des Kapitels gerade eine umgekehrte Botschaft zu der, die Tschernichowski im oben erwähnten Gedicht ausdrückt, zum Ausdruck bringt. In der Morgenwache, ohne Bogen und Waffe, auf einem leichten Pferd in das Lager zurück, kehrt Saul, der König. Sein Gesicht erblichen, aber in seinem Herzen keine Furcht. Und in seinen blitzenden Augen die fürchterliche Verzweiflung. Nach unseren Worten war im Herzen Sauls tatsächlich Furcht, aber in seinen blitzenden Augen spiegelte sich keine fürchterliche Verzweiflung wider, sondern Herzensstärke und Heldenmut, die letzte Prüfung seines Lebens ehrenvoll zu bestehen. Ja, soweit Saul bei der Beschwörerin des Off. Nachfragen, Anmerkungen? Herr Dankowski? Oder ist noch stehen geblieben, einfach die Hand?
Ich hatte mich nicht gemeldet. Versehen, okay, dann war die Hand drauf geklickt. Ich wollte aber gar nichts sagen. Ist sie noch stehen geblieben? Wenn ich sie jetzt mal senken.
Passiert manchmal. So. Frau Fichtbauer.
Ja.
Kann man mich hören?
Ja, wunderbar. Oder jetzt auch nicht mehr?
Ich gehe ja von den Texten meiner Bibel aus. Und es heißt hier, also jetzt in dem Text Seite 6 in der Mitte, zunächst wählt Saul die erste Möglichkeit. Saul beeilte sich, fiel der Länge nach auf den Boden und fürchtete sich sehr vor den Worten Samuels.
Ja.
Jetzt die stichste Möglichkeit, sondern der fällt einfach um. Peng, liegt er da. Denn da fiel Saul der Länge nach jäh zu Boden. Also in meinem Alten Testament, und zwar vor Schreck und nicht dann fürchtete sich vor den Worten Samuels. Er fällt schon mal hin und dann fürchtete er sich. Also das ist mir auch nicht so plausibel, sondern man fällt vor Schreck um.
Eigentlich also habe ich gar nicht den Eindruck, dass so ein großer Unterschied ist, denn was in Ihrer Übersetzung Wort jäh ist, würde ich sagen, ist das nicht beeilen. Also es ist etwas, was er versucht irgendwie so schnell zu reagieren, so dass er hin.
Er macht wieder einen Fehler. Ja, wieder ein Fehler. Oder dann der Mann, der das ganze Volk um Haupteslänge überragte, das wissen wir, dass das in 9,2 stand, fällt der ganzen Länge nach hinten ganz und gar hilflos. Das ist eine komische Argumentation. Wenn er klein gewesen wäre, wäre er auch hingefallen. Also, dass das sozusagen eine, wie soll ich mal sagen, eine Begründung oder eine, der Rede wert ist, dass ein langer Mann hinfällt. Also das finde ich also irgendwie komisch. Und dann auch unpassend schließlich eigentlich steht Saul jetzt in einem völligen Fall. Also das Wort Rolle passt hier auch nicht. Das sind also merkwürdige Argumentationen, die ich nicht so gerade akzeptieren kann. Oder auf der Seite 7, diese Frau zum Beispiel, die wegen ihrer Tätigkeit zum Tode verurteilt ist, zeigt, hat er sie dann zum Tode verurteilt oder hat er sie leben lassen? Das steht nicht. Also grundsätzlich sollten die ja alle, aber jetzt, nee, das sind also merkwürdige Argumentationen, die für mich irgendwie nicht ganz plausibel sind. Ja, auch an anderen Stellen, ja, es kommt eigentlich, abgesehen ganz vom Ende, läuft alles darauf hinaus, dem Saul eigentlich alles vorzuwerfen. Der hat alles irgendwie falsch gemacht. Es ist ein Anti-Saul-Buch. Ein Also das Gottesbild wird dann nie kritisch befragt, dass nämlich Saul ja den König der Amalekiter ja nicht umgebracht hat. Das wird ihm von Gott ja verübelt, das hatten wir gelesen. Und dann wendet sich Gott von ihm ab, weil er den nicht ermordet hat. Was für ein Gottesbild steckt dahinter? Und was für eine, dass Saul so negativ dargestellt. Und am Schluss wird ihm ein bisschen Gerechtigkeit, versucht man ihm ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die letzte Prüfung seines Lebens ehrenvoll zu bestehen. Aber alles andere ist so so negatives Licht getaucht und wie gesagt, um das Gottesbild wird nicht befragt. Ein Gott, der, weil Saul seinen Gegner nicht ermordet hat, Saul fallen lässt. Das kann ich nicht akzeptieren. Tut mir leid. Tja.
Ja, es ist natürlich ihr gutes Recht, etwas nicht zu akzeptieren. Und wir hatten ja auch unsere Probleme mit der Geschichte von der Vernichtung der Amalekiter. Sie haben sicher recht, wenn Sie hier zu dem Kommentar von Basak sagen, dass der eben auch das Gottesbild nicht in die Frage stellt, da kommt eben wirklich zum Ausdruck, dass es zwar ein zeitgenössischer, aber ein sich orthodox verstehender Kommentar ist. Und da sind auch manche Dinge, vielleicht nicht gerade in diesem Text, aber an anderen Stellen, wo ich mich auch dran gestoßen habe, wo ich mir manchmal gesagt habe, es geht mir zu glatt und man hätte vielleicht einige Dinge doch auch kritischer befragen können. Also das ist oft in diesen, nicht immer, aber oft in diesen modernen orthodoxen Kommentaren da, dass sie teilweise auch vor schweren Fragen zurückschrecken. Ein bisschen anders waren die Texte, die wir von Benny Lau hatten, der, obwohl er auch orthodoxer Rabbiner ist, manche Dinge schon mehr in Frage gestellt hat. Nochmal zu einigen spezifischen Sachen, die Sie angesprochen haben. Also ich glaube, es ist hier schon ein Versuch, möglichst genau an sprachlichen Bildern diese Szene aufzuschlüsseln. Und ich glaube schon, dass es eine Bedeutung macht, dass es heißt, Saul fiel seiner ganzen Länge nach hin. Denn man hätte auch einfach schreiben können, Saul fiel hin. Es wäre nicht aufgefallen. Und weil wir eben vorher so ausdrücklich gelernt haben, dass er größer als alle ist, soll hier, glaube ich, schon dieser Fall gezeigt werden, dass der Mann, der eigentlich zumindest von seinem Äußeren so aussah und den ja auch Gott auserwählt hat, das war ja nicht Samuels persönliche Entscheidung, ihn auszuwählen, dass der letztlich sich nicht bewährt hat. Und ich glaube, das ist schon etwas, was im biblischen Text zumindest auch drin ist. Und da spielt natürlich auch mit, dass die Bibel uns ja nachher zeigen will, dass David der wahre König ist. Da werden wir auch beim nächsten Mal noch was, da wird Sakowitsch was zu sagen. Das ist natürlich vielleicht möglicherweise auch eine spätere Redaktion, die eben versucht, uns sozusagen auf den richtigen Weg zu dem legitimen Königtum von David hinzuweisen. Demgegenüber würde ich durchaus sagen, dass Basak in seinem Kommentar auch ein gewisses Mitleid mit Saul durchaus hat, eben auch, dass er versucht, eben, man kann sich darüber streiten, ob man solches Heldentum, also wo man ja Selbstmord sympathisch findet, da haben wir auch gleich noch den Text von Josephus Flavius zum letzten Kapitel. Aber er versucht ja eigentlich schon, mit einer gewissen positiven Sicht zu enden und dass er auch die rabbinische Quelle zitiert, die eben mit der Annahme, dass es eine kommende Welt und nicht nur irgendeine Unterwelt, in der die Toten mehr oder weniger Schatten sind, operiert, zu sagen, wenn Samuel zu Saul sagt, du wirst mit mir sein, dass das auch ein Trost ist irgendwo, sozusagen, noch in der Zukunft. Und das ist ja tatsächlich etwas, wie eigentlich auch in der rabbinischen Tradition auch die Todesstrafe gerechtfertigt oder eigentlich überhaupt Todesstrafe in alter Zeit gerechtfertigt wurde, dass man das auch als eine Sühnemöglichkeit für den Schuldigen gesehen hat, dass er zwar das Leben in dieser Welt verloren hat, aber noch durch diese Bestrafung die Möglichkeit hat, Anteil an der kommenden Welt zu bekommen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum in dieser Konzeption man Todesstrafe rechtfertigen kann. Und in der heutigen modernen Zeit, wo man eben sowas nicht als Rechtsgrundlage nehmen kann, das eben nicht mehr funktioniert, weil man nichts mehr nach dem Tod versprechen kann. Also ich würde durchaus sagen, eigentlich, dass Saul nicht nur negativ wegkommt. Und auch das Gedicht von Tschernichowski ist ja auch etwas, was eine sehr, Tschernichowski war religiös aufgewachsen, aber kein religiöser Mensch mehr schließlich, der eigentlich wirklich mehr versucht, die Tragödie in der Gestalt dieses Mannes zu zeigen. Also ich würde sagen, es geht in unterschiedliche Richtungen hier.
Auf der Seite 5 unten, wo es um diese Fragen warum geht, da wird deutlich, dass nicht nur Samuel, David, Jonathan und die Beschwörer des Orf diese Frage an Saul stellen. Und dann kommt eine Formulierung, das geht nicht. Und diese Formulierung, ja, die Bibel selbst ruft Saul gegenüber. Warum? Also ich gehe da jetzt mal philologisch ran. Die Bibel selbst.
Ich würde also seine Folgerung, weil es eben wirklich auffällig ist, dass in den Kapiteln von Saul 9-mal ihm diese Frage gestellt wird. Sozusagen die Häufung sieht er in einer literarischen Analyse des Textes als etwas, was kein Zufall sein kann. Und damit sozusagen die Intention des Verfassers, man muss es vielleicht nicht die Bibel nennen, aber eine bestimmte Aussage hat, sozusagen die Häufung der Beispiele lässt annehmen, dass es hier nicht nur um die persönlichen Fragen der jeweiligen Personen handelt, sondern dass da mehr mit gemeint ist. Ja, hier sind noch Meldungen von Chor und dann Herr Müller.
Ja, ich habe mitgedacht mit Frau Fischbauer, und ich verstehe es, glaube ich, wohl ein wenig, aber am Ende steht doch, nach unseren Worten war im Herzen Sauls tatsächlich Furcht, aber in seinen blitzenden Augen spiegelte auch sich keine fürchterliche Verzweiflung wider, sondern Herzensstärke und Heldenmut, die letzte Prüfung seines Lebens ehrenvoll zu bestehen. War das auch, ist das auch ein Teil von der Argumentation gegen Frau Fischbauer so und in diese Gedanken, die du da mal auch, das dann hier geschrieben steht? Also ich finde das jetzt auch positiver, als ich es auch erst so da oben verstanden habe.
Ja, das sind natürlich Dinge, die man nicht eindeutig entscheiden kann, aber auch mein Gefühl ist, dass im Rahmen der Interpretation, die Basak bereit ist zu machen, ohne eben Gott selber sozusagen in Frage zu stellen, würde ich sagen, macht er ja den Versuch, doch noch irgendwelche Hoffnungen für Saul übrig zu lassen.
Ja, und Herr Müller. Das Wort, naja.
Herr Müller?
Ja, ach so, ich bin da. Ja, ich möchte mal zurückgehen auf das Heraufsteigen von Samuel auf Bitten Saul und der Frau von Of. Da sagt sie also, sie schrie auf und dann sagt sie, einen Geist sehe ich von der Erde heraufsteigen. Aber im Hebräischen steht für dieses Aufsteigen des Geistes steht Elohim.
Welchen Vers haben Sie da bitte?
13, 28, 13.
Im Hebräischen steht das Elohim. Und das ist natürlich in diesem Fall ein schwieriges Wort, weil Elohim ist eben in über 90% der Fälle in der Bibel ist das Wort Gott. Aber das Wort Elohim hat auch eine profane Bedeutung, kann dann sogar manchmal, das kommt im Bundesbuch in Exodus vor, kann auch einfach mal Richter, also Höhergestellte sozusagen bedeuten. Elohim ist wohl auch, das wird manchmal, die Rabbinen unterscheiden das zumindest manchmal in ihrer Auslegung, dass Elohim auch fast ein Engel ist, also nicht unbedingt Gott direkt. Das wird auch zum Beispiel bei der Bindung Isaaks in Genesis 22 wird auch operiert zwischen dem Elohim, der sozusagen eine göttliche Gewalt, aber eine niedergeordnete ist, Gott, dem Ewigen selber. Also der Vers ist natürlich, also die Worte der Frau, die zu Saul sagt, Elohim habe ich hinaufsteigen sehen. Man kann das natürlich weit interpretieren. Ich glaube, es wäre schwierig anzunehmen, dass sie wirklich sagen will, ich habe Gott hinaufsteigen sehen. Denn da müsste man ja annehmen, dass Gott aus dem Grab, aus der Tiefe aufsteigt. Und normalerweise kommt Gott vom Himmel runter und nicht aus der Tiefe. Also könnte man dann in dem Sinne vielleicht eher eben Samuel als einen Gottesboten sehen.
Naja, wir stehen
aber da. Aber es ist ein provokativer Vers mit dieser Formulierung, keine Frage.
Wir haben aber vorher auch noch den Text, also mit den Fehlschlägen von Sauls, in deren Folgen der Geist des Ewigen von ihm wich und zu einem bösen Geist wurde. Hier könnten wir doch auch Elohim einsetzen.
Da steht allerdings wörtlich im hebräischen Text Geist. Da
steht Ruach?
Ja, Ruach Ra'a, ein böser Geist. Das ist also genau da, wo David schon gesalbt ist und Gottes Geist Saul verlässt, da wird wirklich wörtlich vom bösen Geist gesprochen.
Zu den neunmal warum? Das ist im hebräischen Text, ist da von den neunmal, ist siebenmal warum übersetzt und zweimal wozu.
Es ist immer dasselbe Wort im Hebräischen.
Das ist klar, aber im Deutschen nicht.
Ja, da. Das kann warum natürlich vielleicht passieren, hätte mir auch passieren können, vielleicht, wenn ich eben nicht darauf geachtet hätte, wie wichtig das ist. Das ist in dem Deutschen ist natürlich letztlich egal, ob man warum oder wozu sagt, aber in dem Fall, es gibt auch im Hebräischen zwei Worte für warum, aber es ist in dem Fall wirklich immer dasselbe Wort. Und da macht die Übersetzung es natürlich, wie wir ja schon öfter gesehen haben, schwieriger zu sehen.
Zahlenangaben, also neunmal hat dieses Warum oder Wozu wurde ja gefragt. Neun ist ja die Zahl des neunten Av. Das ist ja ein Datum.
Und das der neunte Av ist ja
wichtiger.
Da geht natürlich Basak überhaupt nicht drauf ein. Die Tempelzerstörung ist natürlich viel, viel später als Saul und das schon hier reinzubringen ist. Aber ich weiß, Sie mögen Zahlenkombinationen, also man kann diese Dinge nie ausschließen. Und wenn Sie weiter inspirieren können, sozusagen, warum nicht? Aber 9 ist in dem Sinne keineswegs immer als Katastrophenzahl zu sehen. Ich glaube, das wird man nicht sagen können.
9 ist keine Katastrophenzahl. Wir haben ja im Deutschen die 9 für das Enneagramm übernommen. Das ist ja da die wichtigste Zahl.
Ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Und ich habe ja hier beim als 9. Av habe ich also jede Menge gefunden. Das ist also der Tag des Aufstandes der Kundschafter. Es ist der Krieg Bar Kochba, der Beginn. Es ist die Zerstörung des ersten Tempels. Ach.
Ja, man hat einfach, nachdem das einmal schon der Katastrophentag war, hat man alle möglichen Daten mit ihm verbunden. Und später auch in der Geschichte Dinge, die gar nicht am 9. Av geschehen sind, sondern zu anderen Zeiten. Ja,
das hat man deswegen konsolidiert.
Ja, und deswegen gibt es eben auch die Klagelieder, also abgesehen von dem biblischen Buch der Klagelieder, gibt es ja noch weitere Klagelieder, die gedichtet worden sind für den 9. Av. Moderne enthalten Texte, die sich auf die Shoah beziehen. Und in diesem Jahr gab es auch die ersten, die sich auf den 7. Oktober beziehen, der ja auch nicht der 9. Av war. Also das geht dann noch sehr, sehr viel weiter.
Und ich will noch mal zum Schluss auf das Gottesbild gucken, was ja hier schon erwähnt worden ist. Also wenn ich mir überlege, dass Saul bestraft worden ist, weil er Gott hätte fragen müssen, es aber nicht getan hat. Warum besteht Gott darauf, dass er ihn gefragt hätte oder hätte fragen müssen, dass er so hart durchgreift dann?
Das steht tatsächlich nicht eindeutig im biblischen Text, sondern dass das sozusagen Saul angerechnet wird. Da werden als Begründung eben, dass er die Amalekiter nicht vernichtet hat und dass er zu schnell geopfert hat, das eine Mal. Das sind eigentlich die beiden Gründe, die Bibel, anstatt auf Samuel zu warten, dass er opfern wird.
Also kommen wir doch hier wieder in die Richtung des totalen Gehorsams.
Ja, ja, das ist tatsächlich da und ist das Einzige, womit die Verwerfung Sauls gerechtfertigt wird. Aber eben die Bibel sagt nicht ausdrücklich, dass ihm auch angerechnet wird, dass er Gott nicht befragt hat. Das ist hier die Interpretation, die Basak noch dazu bringt, um eben diese Strafe Maß für Maß, was die Rabbinen ja auch sehr gerne machen, zu finden. Frau Krüger-Dohm, Sie hatten sich gemeldet.
Ja. Noch der Unterscheidung der Frage, wozu.
Ja, wenn man es genau nimmt, sind natürlich Unterschiede. Also wie gesagt, wir haben im Hebräischen haben wir immer dasselbe Wort in all den 9 Fällen. Das habe ich also schon durchgeschaut vorher. Und ich denke schon, die sinnvolle Übersetzung in dem Fall ist warum.
Na ja gut, wir haben ja das Wort noch Madua.
Ja, also im Hebräischen gibt es eben Madua und Lama, die eigentlich beide eher mit warum zu übersetzen sind. Wozu könnte man auch noch mit anderen Worten, zumindest im modernen Hebräisch, übersetzen. Da würde man vielleicht gar nicht eins von den beiden nehmen.
Na gut, also wenn ich mir den Unterschied ansehe, zum Beispiel die letzten Worte von Jesu, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn ich das übersetze, wozu hast du mich verlassen, gibt es einen komplett anderen Sinn.
Richtig, ja. Ja, also ich nehme das zurück, dass warum und wozu dasselbe ist. Ja, ja. Aber wir haben in unseren Beispielen hier ist es wirklich immer warum.
Also aus dem Text, ja.
Ja. Anita?
Ja, ich sag mal, um es in den großen und ganzen Kontext einzuordnen, wenn wir vorher ja das Phänomen der Richter hatten, dass man eigentlich nicht so einen richtigen Führer fand und dass man jetzt den ersten König hat, der Gesalbte des Heiligen ist, zeigt die Geschichte ja auch insgesamt gerade auch, ich sag mal, dieses Ringen damit. Und ich fand gerade diese Stelle zu sagen, er ist der Große und schlägt der Länge nach vor Furcht hin, zeigt ja im Grunde genommen auch diesen Widerspruch, dass dieser Anspruch, der an ich sag mal, dass ein König derjenige ist, der, ich sag mal, in absolutem Gottesgehorsam der Stellvertreter Gottes auf Erden ist, dass das vielleicht auch gleichzeitig eine Nummer zu groß sein könnte. Also dieses, es ist ja eine mehrschichtige Geschichte. Also dass es am Ende dann doch und er sich in sein Schwert stürzen muss und niemanden findet, der ihn tötet, ist ja auch noch mal dramatisch. Und da wieder mehr ihn eigentlich zu töten und von dieser Dramatik vielleicht auch zu erlösen, das zeigt ja schon auch, dass es gleichzeitig eine Hypothek ist, mit dem er lebt sozusagen. Und diese, also die Geschichte müsste ja in Anführungszeichen nicht so lang sein, sondern man zeigt ja im Grunde genommen einfach immer auch dieses Ringen Sauls mit seinem Auftrag. Und wenn man da hinschaut, ist es eben kein eindeutig nur guter König. So eine Geschichte könnte es ja auch haben. So eine Geschichte könnte es auch sein. Und das werden wir bei der Davids-Geschichte ja auch sehen. Ist auch das ist ein König mit Licht und Schatten. Und dass dieser Anspruch oder der Wunsch der Menschen, einen Führer zu haben, der sozusagen Gottes Stellvertreter auf Erden ist, dass das auch, dass das eine Hypothek ist, die auch nicht ganz aufgeht. Das wäre vielleicht aus heutiger Perspektive eine Möglichkeit, auch mit diesem, damit klarzukommen, dass wir hier scheinbar ein Gottesbild haben, was problematisch ist, weil es ja gleichzeitig die Frage ist, was für ein Glauben von Menschen steht dahinter, und dass es so vielgestaltig ist, hat, finde ich, auch was.
Ja, finde ich durchaus. Und wir hatten ja auch am Anfang gesehen, dass Saul selber sich ja durchaus nicht darum ringt, König zu werden, sondern eigentlich wohl gerne verzichtet hätte. Das war ja auch eine sehr. Ja. Frau Reinders, Sie hatten sich gemeldet. Frau Krüger-Baum.
Ja, selber sich seiner Schwachheit bewusst war und fühlen kann, diesen Auftrag, und dass man das zum Schluss hätte halten können und sagen können, gut, Vater, du hast gewusst, dass du das voll erfüllen kannst, gleich Fehler aus Schuld zuweisen.
Ja, ist sicher auch eine Möglichkeit. Ja, dann sehen wir uns noch das Kapitel über Sauls Tod selber an. Geht noch weiter mit dem Text von Basak, also Kapitel 31. Die Bogenschützen finden Saul, und da steht jetzt eben auf Hebräisch, Vayachel, sehr vor den Schützen. Dieser Ausdruck lässt sich auf zwei Weisen verstehen. Er kann Schrecken, das ist eben von der Wurzel Chalchala, und Angst bedeuten, wie es in dem Kommentar von Metzudat Zion ist. Aber wahrscheinlicher ist, dass er Krankheit, Cholli, bedeutet. Das heißt, dass Saul bereits von den Pfeilen der Schützen verletzt war und sah, dass sein Tod nahe war. Und aufgrund seiner Verletzung lässt sich seine Befürchtung vor Misshandlung begreifen. Genau so erging es König Achaf, dem großen Gegenspieler vom Propheten Elia, in der letzten Schlacht seines Lebens. Und ein Mann spannte einfach so, ohne den König zu erkennen, der seine Rüstung getauscht hatte, seinen Bogen und traf den König Israels zwischen dem Wehrgehänge und dem Panzer. Und dieser sagte zu seinem Wagenlenker, wende deine Hand um und bring mich aus dem Lager heraus, denn ich bin krank geworden. Offensichtlich dieselbe Wurzel, Hachaleti. Diese Auslegung ändert unser Verständnis von Sauls letztem Schritt. Es war keine verzweifelte Handlung von Flucht und Selbstmord, sondern die überlegte Handlung eines Menschen, der weiß, dass sein Schicksal nicht nur auf der geistigen, sondern auch auf der existenziellen Ebene besiegelt ist. Sauls Hineinfallen in sein Schwert aufgrund dieser Erkenntnis dessen alternative Tod unter schweren Misshandlungen durch die Philister war, war eine Heldentat. Dies ist natürlich Teil eines breiteren Prozesses der Korrektur, auf den wir bereits am Ende von Kapitel 28 eingegangen sind. Von dem Moment an, in dem Saul in Endor aus dem Mund Samuels eröffnet wurde, dass er im Krieg sterben wird, handelte er mit Heldenmut. Er verließ das Schlachtfeld nicht, obwohl er wusste, was ihn erwartet. Sauls letzter Tag war daher ein Tag der Korrektur und des Heldentums. Am Ende der Geschichte König Sauls bringen wir die schönen Worte von Josephus Flavius über seinen Heldenmut, Worte, die angesichts der eigenen Lebensgeschichte des Verfassers eine besondere Bedeutung haben. Und was die eigene Lebensgeschichte angeht, ist ja Josephus Flavius, war ja zunächst einer der Führer des Aufstandes der Juden gegen die Römer, hat dann aber, während der Aufstand in Galiläa schon fast niedergeschlagen war, sich auf die Seite der Römer geschlagen. Er berichtet da von der Schlacht um Jotfat, nicht weit von Nazareth entfernt, wo alle anderen Selbstmord begehen und eigentlich auch auslosen, wer die anderen töten soll. Und er und noch einer bleiben übrig. Und er überredet seinen Gefährten, dass es doch keinen Sinn macht, dass sie sich auch ermorden, sondern ergibt sich Vespasian und macht dann ja nachher große Geschichte auch als Historiker. Und also von jemandem, der selber gerade nicht solchen Heldenmut gezeigt hat, sondern man ihn auch als Überläufer sehen könnte. Der beschreibt also hier den Heldenmut Sauls, wie er ja ähnlich auch in seinem anderen Werk über den jüdischen Krieg auch den Heldentod der Kämpfer von Masada beschrieben hat, der eben auch nicht gerade sein Stil war. Ja, also so schreibt er über Saul, obwohl er, Saul, infolge der Weissagung des Propheten seinen Tod voraussah, wollte er ihm doch nicht entfliehen oder aus Liebe zum Leben sein Heer dem Feinde preisgeben und so seine Königswürde entehren, sondern er setzte sich mit seinem ganzen Hause mutig der Gefahr aus und hielt es für ruhmvoll, zugleich mit seinen Söhnen im Kampfe für sein Volk zu unterliegen. Denn er wollte lieber, dass seine Söhne heldenmütig den Tod suchten, als dass er sie in Ungewissheit über ihr zukünftiges Schicksal zurücklassen müsse. Statt Erben und Nachkommen zog er es eben vor, Ruhm und ein immerwährendes Gedenken zu hinterlassen. Saul scheint mir deshalb ein gerechter, tapferer und kluger Mann gewesen zu sein, und wer ihm ähnlich ist, kann auf allgemeine Anerkennung rechnen. Ferner scheint es mir nicht recht getan, dass diejenigen, welche mit der Aussicht auf Sieg und glückliche Heimkehr in den Krieg ziehen, von den Geschichtsschreibern, die ihre Erwähnung tun, tapfer genannt werden, wenn sie auch herrliche Taten vollbracht haben. Zwar gebührt auch ihnen ihr Lob, aber tapfer, unternehmend und Verächter von Gefahren können nur die genannt werden, die dem Saul nacheifern. Denn es ist sicherlich kein Zeichen tapferen Gemüts, sich aufs Ungewisse hin in den Krieg stürzen, wenn man auch glänzende Taten darin vollbringt. Vielmehr halte ich den für wahrhaft tapfer, der, obgleich er im Kriege kein Glück zu erwarten hat, sondern voraussieht, dass er seinem Tode entgegengeht, dennoch ohne Furcht und Schrecken sich der Gefahr aussetzt. Das hat Saul getan und dadurch gezeigt, dass alle, welche nach ewigem Ruhm streben, ebenso handeln müssen, besonders aber die Könige, welche wegen der Erhabenheit ihrer Stellung ihren Untergebenen nicht nur nichts Böses, sondern ungewöhnlich Gutes erweisen solle. Ja, soweit nochmal Josephus. Und vielleicht auch dadurch, dass Balzac sich entschlossen hat, diesen Text ans Ende zu stellen, vielleicht auch nochmal ein Versuch, doch Saul noch etwas Positiveres abzugewinnen. Ja, noch weitere Nachfragen, Anmerkungen? Kann jetzt den Namen nicht lesen, wer sich dort gerade meldet, hinter der Nummer verborgen ist. Bitte sich zu Wort melden.
Ja, also ich bin das.
Ah, Herr Müller, Sie sind verschwunden vom Bild.
Also ich sehe hier in dem Handeln Sauls absolut nichts besonders Ehrenvolles und so weiter, wie er hier gelobt wird. Weil ich gehe mal davon aus, dass die Israelis den Krieg, also die Schlacht, in jedem Fall verloren hätten. Das scheint ja gewiss zu sein. Und jetzt zieht sich der Saul praktisch damit zurück, einmal, dass also hier sogar der Begriff, ich bin krank, ich meine in Josephus als Beispiel, ich bin krank. Und er vorher ist geschrieben, er hat Angst, dass er eben da völlig malträtiert und misshandelt wird. Gehen wir denn davon aus, die Israelis haben den Krieg verloren, dass alle getötet werden? Ich glaube das nicht. Die werden wahrscheinlich eher versklavt und sonst irgendwie tributpflichtig, weiterlebend oder so weiter. In dem Moment flieht Saul. Das heißt also, wenn er die Gefahr übernimmt, das Risiko übernimmt, sich von den Siegern foltern zu lassen, würden die Sieger eher davon absehen, das ganze Volk, sagen wir mal, auch zu töten. Das heißt also, das eigentliche Opfer, was Saul gebracht hat, war seiner und seiner Familie Ehre willen, nicht für sein Volk.
Interessante Sicht, Herr Dankowski, vielleicht erst noch und dann überlege ich noch mal ein bisschen weiter dazu.
Ja.
Herr Dankowski? Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, ich hatte Schwierigkeiten, die richtige Schaltfläche zu treffen. So,
Okay, jetzt ist es in Ordnung.
weil da so ein Bild drüber gelappt war. Ich habe mich anhand dieser Geschichte Sauls immer gefragt, hatte die Bibel und haben ihre Ausleger eigentlich ein Verhältnis zum Phänomen des Tragischen? Oder ist das etwas, was im Grunde erst in außer- und nachbiblischer Zeit durch die griechische Tragödie und so weiter bis hin unsere Gegenwart virulent wird? Nicht? Ich meine, in der Auslegung später, in der künstlerischen Bearbeitung, hat man vor allen Dingen natürlich Saul und die Geschichte mit der Beschwörerin von Endor so geradezu als Shakespeare-hafte Szene dargestellt. Ja? Ich habe mich immer gefragt, welche Chance hatte Saul denn? Was man ihm vorwerfen kann, ist natürlich, dass er manchmal ein schlussloser Mensch war, dass er Wege nicht konsequent und zu Ende gegangen ist. Was man ihm außerdem vorwerfen kann, wenn man es nicht pathologisch, krankheitswertig erklärt, das ist sein Wahn, mit dem er David vernichten will, weil er in ihm einen Konkurrenten sieht, gegen den er sich machtlos fühlt. Und David, das Glückskind, der immer nur von der Sonne beschienen wird, und das empfindet er als ungerecht. Aber politisch gesehen hat Saul ja nun das Problem gehabt, dass er zwischen zwei Zeiten stand. Nicht? Die Philister waren eine ernste Bedrohung. Insofern war klar, mit der alten Art Krieg zu führen, mit dem Heerbann, den man immer herbeirufen musste, ließ sich letztlich gegen die Philister nicht bestehen. Aber Zeit, um jetzt neue politische Strukturen und militärische Strukturen zu schaffen, hatte er nicht. Also ist er fast zwangsläufig gescheitert. Ich habe das Gefühl, dass man schon in der nachbiblischen Auslegung unter den Theologen, wie natürlich erst recht später in unserer christlichen Theologie, immer das Bedürfnis hatte, diese ganze Geschichte zu rationalisieren. Gottes Handeln muss in irgendeiner Weise immer begründet sein, auch wenn wir es nicht immer verstehen. Und wenn Saul also auf diese Weise geendet ist, dann muss es dafür einen Grund geben. Und der Grund, der muss nun irgendwie in seiner Persönlichkeit liegen. Und ich habe zweitens das Gefühl, dass natürlich in der weiteren biblischen Überlieferung Saul im Grunde immer dunkler, immer schwärzer in den Kontrast zu dem hellstrahlenden David geraten ist. Und dass man aus dem faktischen Erfolg Davids und dem faktischen Misserfolg Sauls geschlossen hat, dann war Gott wohl mit David und nicht mit Saul. Das ist natürlich, soll man sagen, eine nachgängige Legitimationstheorie, eine nachgängige Rationalisierung. Ich stehe ein bisschen ratlos vor Saul und vielleicht kann man wirklich sagen, wie das ja auch eben schon anklang, dass man das Ganze jetzt, sagen wir mal, eschatologisch betrachten muss und dass also erst eine Lösung in der kommenden Welt im Olam Haba wartet, bis dann auch dem Saul Gerechtigkeit widerfährt.
Ja, also von der biblischen Redaktion kann man sicher sagen, dass natürlich die Geschichte von Saul und Davids aus der Perspektive der Historiker Davids geschrieben ist. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir können einfach nicht wissen, ob es eine ältere Geschichte gegeben hat, in der Saul vielleicht auch positiver als Held mehr dargestellt wurde. Es gibt durchaus heute Archäologen, die aufgrund archäologischer Funde annehmen, dass das Reich Sauls vielleicht auch durchaus eine gewisse Größe, eben vielleicht wirklich bis in diese Nordecke, wo er schließlich gefallen ist, gehabt hat und dass hier vielleicht auch wirklich einiges vertuscht werden soll. Das ist durchaus möglich. Eine gewisse Korrektur in der Bibel selber könnte man später noch im Buch Esther sehen, wo ja Mordechai und Esther als Nachkommen Sauls, eben als Benjaminiten, die dann eben gegen den Nachkommen Amaleks, Haman kämpfen und da in gewisser Weise auch nochmal dem Haus Saul eine neue Zukunft eröffnet wird. Das werden wir im nächsten Jahr, wenn wir zwei Reihen ja auch über das Esther-Buch haben, da können wir uns auch diese Linie noch ein bisschen genauer ansehen. Ja, und die Frage wirklich mit dem Heldentum, ist es Heldentum, Selbstmord zu begehen, um sich nicht misshandeln oder vielleicht versklaven zu lassen. Also mit Sicherheit hätten die Philister nicht alle Israeliten getötet, sondern sicher versklavt. Man könnte, also wenn man nachher, wir lesen ja von der Misshandlung der Leichen Sauls und seiner Söhne. Man könnte wohl annehmen, dass sie Saul und seine Söhne wahrscheinlich nicht am Leben gelassen hätten. Das spricht wahrscheinlich schon einiges für. Was mir ja aufgefallen ist, der Josephus Flavius gehört ja nicht zum jüdischen Kanon sozusagen. Das ist keine rabbinische Literatur. Und Josephus hat ja auf Griechisch geschrieben und seine Werke sind erst im 20. Jahrhundert ins Hebräische übersetzt worden. Und wenn Balzac hier bis zu Josephus Flavius zurückgreifen muss, um sein Heldentum zu haben, zeigt das auch so ein bisschen, dass die Rabbiner solche Interpretationen überhaupt nicht kennen. Die rabbinische Tradition spricht nie eigentlich von Heldentum, weil sie auch eine Literatur ist, einer Religion, die Minderheit ist und die gelernt hat, dass mit zwei Aufständen gegen die Römer, dass man sich eine Menge Ärger einhandeln kann, wenn man nur Held ist. Und es ist wirklich eigentlich die moderne zionistische Interpretation, die eben auf Josephus zurückgreift, auf die Geschichte von Masada, dem Selbstmord eben der letzten Kämpfer gegen die Römer auf der Festung von Masada, die im Grunde genommen, denen legt Josephus genau dieselben Worte in den Mund, dass er sagt, es ist besser für uns ehrenvoll zu sterben, als dass unsere Frauen und sie töten ja nicht nur sich selber, sondern auch ihre Frauen und ihre Kinder. Und es ist besser, wir töten die, als dass sie in die Sklaverei geführt und misshandelt werden. Also es ist eine Ideologie, die im Judentum ist eigentlich. Man merkt es so ein bisschen in der Zeit des Zweiten Tempels, eben ein bisschen bei Josephus und danach eigentlich erst wieder am Ende des 19. Jahrhunderts bei den Zionisten. Und da gibt es eben, es gibt diesen berühmten Roman von Leon Juris, Exodus, wo er, und da erinnere ich mich auch, da ist auch einer der zionistischen Kämpfer, ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation war, aber er ist eben, ich glaube, es war bei dem Ausbruch aus dem Gefängnis von Akko. Wo er eben auch schon tödlich verletzt ist und auch sich das Leben nehmen will, um nicht misshandelt zu werden. Da ist auch steht im Hintergrund immer, die Araber werden uns immer misshandeln, wenn wir von daher lieber sterben, als ihnen lebend in die Hände fallen. Das ist, da ist Bu Leon Juris Buch auch sicher nicht frei von einem gewissen Rassismus dabei, aber es zeigt diese zionistische Ideologie, besser zu sterben, als misshandelt zu werden, als gefangen genommen zu werden. Ein bisschen merkt man es auch in der Shoah, im Aufstand im Warschauer Ghetto, wo das zumindest ähnlich auch der Führer des Aufstands, der ja auch Zionist war, Mordechai Anilewitsch, gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen, Selbstmord ist nach der Halacha ja nicht was Verbotenes. Also das wäre eigentlich die logische Frage, die die Halacha hier stellen müsste. Man darf sich nicht selber das Leben nehmen. Und es gibt auch tatsächlich, es kommt in der jüdischen Geschichte selten vor. Also es gibt eben die Geschichten, die Josephus von den Aufständischen gegen die Römer schreibt, von denen wir letztlich nicht wissen können, ob die wirklich wahr sind. Und es gibt die Selbstmorde, die wahrscheinlich ja zumindest in gewissem Maß stattgefunden haben, zur Zeit des ersten Kreuzzugs, wo Juden es vorgezogen haben, sich selber zu töten, als zum Konvertieren zum Christentum gezwungen zu werden. Und in der Shoah ist es relativ selten. Selbst da in dieser Situation. Eben, es gibt Beispiele aus dem Warschauer Ghetto, natürlich Individuen, aber prozentuell gesehen haben nicht viele, auch selbst in der furchtbaren Zeit damals, diesen Weg gewählt. Weil irgendwo immer der Gedanke ist, wir bleiben erstmal am Leben und danach sehen wir weiter. Das ist eigentlich das Leben zu heiligen, ist eigentlich das Motto der Rabbinen. Und von daher, also von denen wäre keiner auf die Idee gekommen. Ich finde es interessant, dass der modern orthodoxe Rabbiner Bazak, weil er eben auch Zionist ist, dann schließlich doch auch damit endet, Saul als Helden zu preisen. Und das sein letztes Wort. Das ist, glaube ich, selber nicht auffällt, dass er da eigentlich mehr in einer eher nicht-rabbinischen Tradition steht und ohne es zu merken, eine Menge an säkularer Heldentumsideologie auch verinnerlicht hat. Frau Wichtbauer.
Silbermann und Finkelstein haben ja ein sehr ja, kritisches Buch geschrieben zur Archäologie, zur biblischen Archäologie. Und Herr Finkelstein sagte jedenfalls, Herr Professor Viehweger, bei einer Tagung der Bischöflichen Akademie habe jetzt ein Buch geschrieben zu Saul, dessen Titel ich aber nicht nennen kann. Und er nannte das ein bisschen kritisch, jetzt ist alles Saul. Das heißt,
Ja, da habe ich auch gerade
das
zufällig, habe
Buch
schon was
wurde
dazu
über die Farbe
gelesen.
lassen, ne?
Also
Ja? Ah,
es gibt ein
ja.
Buch von Finkelstein, das heißt David und Salomo, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch ins Deutsche übersetzt. Von diesem neuen Buch habe ich noch nichts gehört, aber ich vermute, das beruht auf seinen Ausgrabungen, die er in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen
Ja.
gemacht hat und wo er wirklich ein riesiges Reich von Saul eigentlich von der Umgebung Jerusalems bis in die Jesreel-Ebene konstruiert und das sofort übergehen lässt in das Nordreich Israels von Jerobeam. Und man könnte sich wirklich fragen, also jemand, der so kritisch das Reich Davids demontiert, ist es dann vielleicht nicht eine etwas übertriebene Theorie, jetzt Saul so aufzuwerten? Also ich kann gerne auch noch mal recherchieren. Ich habe es auch gerade eben im Kapitel angelesen in dem Buch von Christian Frevel, Alttestamentler in Bochum, Geschichte Israels. Das ist eigentlich ein Studienbuch für Theologiestudierende, der so die neuesten Theorien zusammenfasst. Und da habe ich eben auch über diese Theorien von Finkelstein gerade gelesen und kann eben sein, dass er jetzt was noch Aktuelleres geschrieben hat. Also da ist eine Menge an, gerade auch das, also man könnte sagen, die Fragen zur Landnahme durch Josua, die sind in gewisser Weise schon erledigt. Eigentlich abgesehen von einigen fundamentalistischen Leuten sind sich alle einig, das hat nicht stattgefunden. Und die heutige große Diskussion ist eben die um Davids und Salomos Reich und was denn vielleicht vorher mit Saul und Jerobeam war. Ich habe auch jetzt eben auch die Theorie, dass es vielleicht, Sa also Davids Existenz wird heute nicht mehr bestritten, dass vielleicht Salomon und sein Sohn Rechabeam gar nicht gegeben hat, dass das Konstruktionen sind. Also da gibt es eine Menge an Dingen. Für 2025 haben wir schon ein fertiges Programm. Wir können ja mal überlegen, von 2026 ein bisschen in die Archäologiediskussionen noch mehr reingehen. Denn das sind wirklich auch, und ich kann auch mal gucken, also wenn wir jetzt im zweiten Samuel-Buch Davids Eroberungen haben, kann ich auch gucken, ob ich da ein bisschen was noch, soweit es geht, bringe. Aber das ist wirklich auch nochmal ein eigenes, sehr spannendes Kapitel, und wo sich wirklich jedes Jahr fast noch neue Erkenntnisse zu ergeben. Es lohnt sich auch, das noch weiter zu verfolgen. Herr Müller.
Ich habe noch eine generelle Frage. Was wissen wir eigentlich über die Bewaffnung der Israelis? Wir wissen, dass die Philister schon Eisen bearbeitet haben. Aber die Israelis, die hatten Bronze oder hatten die auch schon Eisen?
Ist schwer, also nach der Bibel sieht es so aus, als hatten sie noch kein Eisen. Da wird ja nur an einer Stelle mal gesagt, dass es eben gerade zwei Schwerter für Saul und Jonathan gab.
Ja.
Ob das de facto wirklich schon so war, ist schwer zu sagen, weil ja auch so diese diese klaren Trennungen heute eher nicht mehr aufrechterhalten werden. Und man wahrscheinlich schon davon ausgehen muss, dass selbst wenn sie keine eigene Eisenproduktion hatten, sie wahrscheinlich Handelsmöglichkeiten hatten, ja dran zu kommen. Also das ist eine Frage,
Ist eine
die archäologisch sicher auch noch je nach Funden nochmal weiter überlegt werden muss. Also man kann nicht mehr automatisch so sagen, wie es die Bibel sagt, dass sie unterlegen waren. Frau Fichtbauer, noch eine weitere Meldung oder ist das einfach gut? Gut, dann hätten wir also heute mit Sauls Tod abgeschlossen und werden dann, wenn nächstes Mal noch darauf zurückkommen, wie eben David die Nachricht davon erfährt und wie er dann daran geht, sein Königtum aufzubauen. Und von daher werden wir im zweiten Buch Samuel, wird uns also David begleiten. Und da wird vielleicht manchmal auch die Frage kommen, wie ja auch schon vorhin erwähnt wurde, David ist mitnichten jemand ohne Fehler, aber irgendwie scheint Gott ihm das zu verzeihen, während das bei Saul nicht der Fall ist. Also, wo man eben auch wieder sagen könnte, vielleicht eben weil David Erfolg hatte und Saul nicht, wie auch immer, ne? Ist die Frage, wie man die Geschichte interpretiert. Also ich hoffe, es bleibt spannend und interessant. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, tschüss.
Dankeschön.